Wie kann man Lernen sichtbar machen? In dieser Folge geht es genau darum und ich möchte das nicht einfach nur theoretisch bequatschen, sondern es geht in der Folge darum, dass ich euch mitnehme zu den letzten Stunden Unterricht in meiner 10. Klasse in Deutsch, um euch zu zeigen, zu erklären und sichtbar zu machen, wie man Lernen sichtbar machen kann oder zumindest wie ich es versuche. Viel Spaß bei dieser Folge von Netzlehrer. Ja, schön, dass ihr dabei seid bei dieser Folge, die sehr konkret werden wird. Allerdings muss ich direkt mal zwei Disclaimer dazu sagen. Der erste Disclaimer ist, ich beziehe mich auf John Hattie und auf die Wirksamkeit von Lernen, das sichtbar gemacht wird. Im Speziellen von dem neuen Band Hattie für gestresste Lehrer, herausgegeben von Klaus Zierer. Auf der anderen Seite habe ich schon gesagt, es soll nicht um zu viel Theorie gehen. Ich möchte relativ schnell auf den eigentlichen Punkt kommen. Ihr wisst es selber, ich habe in dem Buch Warum noch lernen ja argumentiert, dass das Lernen ins Zentrum der schulischen Bildung gehört. Und ich schreibe auch darüber, wie man das machen kann. Allerdings kann ich da natürlich nicht total konkret werden. Der zweite Punkt ist, ich möchte gerne aus dem Grund, den ich gerade schon mal gesagt habe, nämlich das konkret zu machen, kurz auf einige Vorüberlegungen eingehen, die ich hatte, als ich angefangen habe, auf diese Weise Lernen zu initiieren. Zunächst einmal ist ganz wichtig, dass es eigentlich in dieser Unterrichtseinheit um Texterörterung geht und dass ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, bevor man in die Texterörterung geht, auch darüber nachzudenken, wie ein Text zu einem bestimmten Thema denn überhaupt aufgebaut ist, also es selber zu machen, um dann in einem nächsten Schritt eben Texte zu dekonstruieren und zu problematisieren. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt sind wir jetzt gerade. Und das wiederum heißt auch, und das ist so ein bisschen der Disclaimer, dass wir noch nicht komplett durch sind. Das heißt, ich den Wirkungsgrad in diesem Sinne noch nicht sagen kann. Aber das Wichtige ist eben, mir ging es darum, dass die Schülerinnen und Schüler selber argumentieren. Und zwar im besten Fall so authentisch und offen, wie es geht, sodass wir im nächsten Schritt eben die Perspektive eines Autors einnehmen können, der dann zu einem anderen Thema argumentiert. Und ein anderes Thema, das ist eben das Stichwort, nämlich, dass es eben auch unter anderem so ist, dass bei der Wirksamkeit von bestimmten Methoden unter anderem die Relevanz des eigentlichen Themas eine ganz wichtige Sache ist. Das ist ja jetzt erstmal auch nicht überraschend, obwohl ich ja auch argumentiere, dass dieses Warum des Lernens immer ins Zentrum muss. Aber weil ich das weiß, habe ich mit folgender, in Anführungsstrichen, Aufgabe angefangen. Die Schülerinnen und Schüler sollten nämlich dagegen argumentieren oder, wenn sie wollen, natürlich auch dafür, ob wir Hausaufgaben in Deutsch kriegen sollten oder nicht. Jetzt kann man im Hinterkopf natürlich haben, naja, aber ich könnte die ja quasi dann immer vor die Wand laufen lassen. Nee, es ging schon so los, dass ich gesagt habe, dass wir nach dieser Argumentation und Gegenargumentation wirklich gemeinsam zu dem Punkt kommen und uns zu überlegen, wie weit ist das sinnvoll oder nicht. Was ich den Schülerinnen und Schülern nicht gesagt habe oder noch nicht gesagt habe, ist, dass ich selber Hausaufgaben auch nur dann aufgeben wollen würde, wenn sie sinnvoll sind. Also ein typisches, ich erkläre euch jetzt, wie man Interpretation schreibt und ihr müsst dann zu Hause schreiben, wo euch keiner helfen kann, ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Einen Text mal vorzubereiten oder ein Video, das man dann befragt, das ist durchaus sinnvoll oder kann jedenfalls sinnvoll sein, wenn man das Gefühl hat, dass man es ansonsten nicht schafft, weil es ja Quatsch ist. Wenn man jetzt in der Klasse sitzen würde und Videos guckt, zu Videos komme ich gleich auch nochmal, aber jedenfalls ist es so, dass ich es ganz wichtig finde und fand, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, dass sie, wenn sie das jetzt machen, mich auch überzeugen könnten. Auf der anderen Seite war mir auch klar, und das ist der Teil dieses Sichtbarmachen-Prozesses, dass sie das am Anfang nicht sofort können. Weil ich kenne mich ja ganz gut aus in dem Themenbereich. So. Die Aufgabenstellung war also, ihr sollt ein Plädoyer schreiben gegen Hausaufgaben. Und ich habe auch gesagt, es gibt hier ein Arbeitsblatt, wie das normalerweise geschrieben wird. Da sind auch bestimmte Formulierungen drin, aber ihr müsst die gar nicht benutzen, sondern ihr könnt sie benutzen, wenn ihr das Gefühl habt, dass es für euch wichtig ist. Das mag dem einen oder anderen klein erscheinen, ist in dem Fall für mich aber wichtig gewesen, weil ich sie erstmal völlig frei arbeiten lassen wollte. Und nochmal, es ging darum, dass ich ihnen dann den Prozess aufgeschrieben habe, mit so einer kleinen Baumstruktur. Ja, da stand dann Schreiben des Plädoyers, Gegenrede, Überarbeitung. Das ist sozusagen der erste wichtige Schritt. Vielleicht sollte ich hier auch an dieser Stelle nochmal sagen, dass das jetzt natürlich sehr spezifisch erscheint. Das soll es auch sein, damit ich das konkretisiere. Ich aber glaube, dass das auch auf andere Fächer durchaus übertragbar ist. Gut, die Schülerinnen und Schüler haben also dieses Plädoyer geschrieben und zwar nicht nach Maßgaben, was ja schon mal erstmal merkwürdig erscheint, weil sie sozusagen gar keine Richtlinie hatten. Sollte man nicht erst die Richtlinie ausgeben? Ich dachte, nein, und die Gründe dafür kommen später. Sie haben also ihren eigenen Ansatz geschrieben und dann kam meine Gegenrede. Ich habe ihnen gesagt, dass sie bei der Gegenrede doch bitte auch ein paar Notizen machen. Das haben sie gemacht. Und dann kam der zweite Schritt. Der zweite Schritt war auf der Grundlage eines Videos. Davon hatten wir. Ich habe ein Video mal gemacht, Aussagen pimpen, in dem ich Kolumnen von Sascha Lobo verlangweiligt habe. Also, ich habe Kolumnen, die es tatsächlich gibt und deren Titel langweilig gestaltet, um dann die echte Kolumne, den echten Titel dagegen zu nehmen und eben zu schauen, wie macht Lobo das eigentlich, dass er die Inhalte dramatisiert. Denn die rhetorische Überarbeitung ist ja auch ein wichtiger Punkt. Gut, diese Videos konnten die Schülerinnen und Schüler jetzt schauen, allerdings wo sie wollten, wie sie wollten und wie oft sie wollten. Und natürlich war danach die Aufgabe, das wieder zu erarbeiten, also wieder zu überarbeiten, das, was sie geschrieben hatten, und diese Überarbeitung dann wieder zu präsentieren. Und da gab es von mir dann wieder eine Rückmeldung. Das Ganze lief dann aber so, dass sie diese Texte eben in einem Etherpad geschrieben haben. Ich habe ein Haupt-Etherpad gemacht. Ja, das sind diese Dokumente, die man von überall erreichen kann. Und sie mussten dann den Link oder sollten den Link von ihrem Etherpad in Mainz machen, sodass ich mir das sozusagen angucken konnte. Das war jetzt der Zeitpunkt eines ersten Sichtbarmachens, obwohl das Sichtbarmachen jetzt eigentlich schon im Prozess drin ist, wie ihr euch denken könnt. Denn diese Überarbeitungsschritte selbst, die zeigen ja vor allen Dingen vor dem Hintergrund eines konstruktiven Lehrerfeedbacks auch, was am Anfang war und was der nächste Schritt war. Und deshalb war es mir wichtig, diese Überarbeitungsschritte an die Tafel zu schreiben. Also ich habe sozusagen nichts Inhaltliches an die Tafel geschrieben, sondern bin ins Gespräch gegangen, was habt ihr eigentlich gemacht? Und dann haben die gesagt, naja, also ne, als sie die Aufgabe gekriegt haben, dann haben sie sich erstmal überlegt, so was spricht denn dafür und dagegen. Und dann war es mir wichtig zu betonen, dass das eben eher assoziativ war. Und dann haben wir darüber nachgedacht, was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten? Und die kennen natürlich Mindmap oder eine Strukturliste und so weiter, aber wenden sie nicht zwangsläufig an. Und dann kann es ja passieren, dass man als Lehrer sagt, ey, wieso wendet ihr das denn nicht an? Aber man muss ja auch erstmal klar werden, dass man hier einen Werkzeugkasten hat, den man anwenden kann. So, das heißt, ich habe quasi diese einzelnen Schritte der Überarbeitung, Assoziation, Präsentation, Feedback, Überarbeitung, weiteres Feedback, Überarbeitung und Präsentation an die Tafel gemacht und dargestellt, dass ich in diesem Kreislauf der Überarbeitung, des Feedbacks, der Präsentation und des erneuten Feedbacks eben die Progression schon versteckt in dem, wie man dann zusätzlich lernt über Übung. So, und jetzt kommt die KI ins Spiel. Und zwar war meine Überlegung, dass sie jetzt KI nutzen durften. Wieder natürlich, um ihre Texte zu verbessern. Und zwar das, was sie schon vorgeschrieben hatten. Ich nutze das dann auch immer, um zu erklären, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist, ne? Weil es ja nicht sinnvoll wäre, das von Anfang an zu machen. Und dann hat man den Text und gibt den einfach ab. Und mir war es wieder wichtig, nicht zu erklären, wie genau sie KI benutzen. Also sie erst das zu benutzen, das benutzen zu lassen, um dann zu schauen, wie benutzt ihr das eigentlich. Das haben sie gemacht, also und haben dann Prompts gemacht. Und diese Prompts, beziehungsweise genau diese Prompts haben sie dann präsentiert, bevor sie über ihre Überarbeitung präsentiert haben. Und jetzt kommt's. Die Prompts, die sie benutzt haben, zielten vor allen Dingen auf Formales. Ja, viele Prompts waren im Sinne von Hello ChatGPT, bitte überarbeite das doch mal formal. Eine Gruppe hat geschrieben, bitte hebe das Niveau. Aber, und das war eigentlich das, wo ich sie auch hinbringen wollte, sie haben gesagt, naja, ist schon ein bisschen besser geworden, aber so richtig krass besser ist es nicht geworden. Und da habe ich die Frage gestellt, naja, erstens, glaubt ihr, dass das an der KI liegt oder an dem Befehl? Ja, das ist sozusagen der erste Effekt. Und das zweite ist, ihr erinnert euch daran, was ich auf der Tafel geschrieben hatte, ja, diese einzelnen Schritte, Assoziation, Formulierung habe ich gerade eben vergessen, Überarbeitung. Und ich habe ihnen gezeigt, naja, eigentlich war die KI-Anwendung vor allen Dingen für den Bereich Formulierung genutzt. Und ich habe gesagt, guck mal, hier gibt es ja aber noch andere Schritte, zum Beispiel Rückmeldung, Überarbeitung. Könnten wir das nicht auch machen? Und auch das ist eben eine Form des zunächst Ausprobierens, schauens, wie klappt das eigentlich und kann ich das Ganze nicht möglicherweise professionalisieren? Und dieser Professionalisierungsschritt, der kommt nach einer ganz kurzen Pause. Lernen geschieht ja vor allen Dingen auch über Erfahrungen. Und wo macht man die? Zum Beispiel auf Studienreisen oder Klassenfahrten. Wenn ihr gerade eine plant, eine Klassenfahrt oder eine Gruppenreise für die Schule und ihr euch fragt, wie man das möglichst stressfrei organisieren kann, dann solltet ihr euch CTS-Reisen unbedingt anschauen. CTS ist seit 50 Jahren und schon mehr Spezialist, wenn es um maßgeschneiderte Reisen für Schulen, Lehrerinnen und Lehrer geht. Also egal, ob du mit deiner Klasse jetzt nach Berlin, Prag oder Barcelona reisen möchtest, CTS bietet da eine breite Auswahl an Zielen und Programmen, die genau auf die Bedürfnisse von Schulgruppen zugeschnitten sind. Und das Beste ist, da weiß ich wirklich, wovon ich rede, ich bin nicht unbedingt ein Organisationstalent. Du musst dich um diese Organisation überhaupt nicht kümmern. CTS übernimmt alles für dich von der Buchung, Anreise, Unterkunft und einem abwechslungsreichen und vor allen Dingen lehrreichen Programm. Dabei legt CTS besonderen Wert auf Nachhaltigkeit, das heißt, alle Reisen beinhalten einen CO2-Ausgleich für die Bevölkerung. Förderungsleistung. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch ein starkes Zeichen Richtung einer verantwortungsvollen Bildung. Als Lehrer oder Lehrerin kann man dann noch zusätzlich von umfassender Betreuung profitieren. CTS steht während der ganzen Planungsphase und auch während der Reise mit einem erfahrenen Team zur Seite. So kannst du dich ganz aufs Wesentliche konzentrieren, auf die Schülerinnen und Schüler. Wenn das für euch interessant klingt, dann guckt doch mal bei cts-reisen.de vorbei und lasst euch persönlich beraten. Das Ganze gibt es auch über einen Link in der Shownote. Ich bedanke mich bei CTS, dass sie diese Folge unterstützen und jetzt geht es weiter. Wir haben über die Professionalisierung gesprochen, denn jetzt kam in dieser Einheit eben ein Teil zu Prompting. Ich habe ja einen Blogbeitrag geschrieben, das WWW-Prinzip, das mache ich auch gerne in die Shownotes. Das habe ich natürlich nicht selber alles erfunden. Es gibt ja schon tausende Prompting-Anleitungen. WWW fand ich deshalb ganz gut, weil man sich einfach merken kann, welche Fragen man an ChatGPT und Co. stellt, wenn man eine gute Antwort will. Und die sind tatsächlich, das haben Studien belegt, dann bis zu 20% besser. WWW steht für Wer bin ich? Wer bist du? Was will ich von dir und wie sollst du das erreichen? Und das habe ich eben den Schülerinnen und Schülern gesagt. Die haben ihre Prompts aufgeschrieben und wir haben die dann hinterher verglichen. An der Tafel erstmal und dann auch noch digital. Und als wir das gemacht haben, an der Tafel kam es eben dazu, dass die dann selber diskutieren mussten, welcher Prompt eigentlich der beste ist, weil ich gesagt habe, über diesen Prompt könnt ihr dann zu einer Antwort kommen, die ihr einbauen könnt in eure, ja, schon mehrfach überarbeitete Argumentation. Ich habe vor, und ob ich das darf und machen kann, das weiß ich noch nicht, diesen Schritt sogar in die Klassenarbeit einzubauen. Das heißt, bei einer Texterörterung könnte es ja vorkommen, dass ein Thema möglicherweise zwar bekannt ist, aber man sich noch nicht so gut auskennt. Also habe ich vor, dass verschiedene Gruppen in der Klassenarbeit, wenn die Vorarbeit geleistet ist, einen Prompt erstellen können und kurz darüber diskutieren, welchen sie nehmen. Und die Antwort von diesem Prompt wird dann allen zur Verfügung gestellt. Das heißt, das soll nicht in Anführungsstrichen nur Teil der Überarbeitung sein, sondern eben auch in der Klausur eine Rolle spielen. Und für diejenigen, die jetzt sagen, ja, aber warte mal, wenn jetzt die Antworten von ChatGPT genommen werden können, dann ist das doch keine Leistungserbringung mehr. Naja, ich würde sagen, ganz im Gegenteil, weil man ja mit dem, was dann rauskommt, auch arbeiten muss. Und dieses Arbeiten und Überarbeitung, das ist ja das, was wir eben auch machen. So, und als das jetzt eben fertig gemacht worden ist, kam ein Schritt, der etwas langweilig natürlich ist für die Schülerinnen und Schüler, aber halt in der Progression eingebaut werden muss, nämlich die Frage, wie zitieren wir? Das kann ich jetzt mehr oder weniger verbal überspringen, weil, da ging es wirklich einfach nur darum, wie machen wir das? Wir haben in der Schule da ein sehr schönes Blatt, wo das alles nochmal erklärt wird, wie man zitiert, wie man das einbaut. Da habe ich dann ein paar Beispiele für gegeben und da sind wir jetzt natürlich noch lange nicht am Ende, aber diese Form der Zitation und wie man zitiert, sollte dann eben genutzt werden, um in einem letzten Schritt dann das, was ChatGPT herausgegeben hat, einzubinden. Jetzt muss man übrigens dazu sagen, dass ich ja da mein ChatGPT genommen habe. Wie konnte ich das machen? Naja, die hatten ja all ihre Prompts und auch ihre Texte in einem Etherpad hinterlegt. Ich konnte das also sozusagen direkt einbinden und konnte dann die Antwort von ChatGPT eben in unser Hauptboard legen, sodass sie von dort aus alles zur Verfügung hatten, was sie dann eben in ihren eigenen Text einbinden konnten. Die Quellen funktionieren wirklich sehr schön. Also da wurde zum Beispiel Hattie selber auch angebracht. Ich habe den Schülerinnen und Schülern dann aber noch sozusagen zwischendrin erklärt, dass man, wenn man das jetzt wirklich für eine Facharbeit benutzen würde oder später in der Universität, man sich von ChatGPT zwar Quellen angeben lassen kann, aber man dann natürlich selber noch überprüfen muss, inwiefern die auch bestehen, ja, inwiefern das da auch genauso steht. Denn das ist ja sozusagen, diese Überprüfung ist ja das Wichtige. Man hat eine Vorstrukturierung, das ist super, aber das zu überprüfen ist dann gerade in der Kursstufe natürlich noch wichtig. Das habe ich in dem Fall aber ausgelassen, weil es mir weniger darum ging, sozusagen, dass wir dann nochmal Studien überprüfen, sondern eben darum, dass sie das, was sie jetzt quasi als Form der, ich sage jetzt mal, reduzierten Sekundärliteratur mit einbinden konnten. Ja, und dann wurde das jetzt vorgelesen. Das ist der Schritt, wo wir sind. Das heißt, wir sind jetzt an dem letzten Schritt, dass sie im Grunde genommen eine dreifache oder vierfache Überarbeitung gemacht haben, alleine, im Team zusammen und mit eben der KI. Und in der nächsten Stunde, in der wir uns sehen, werden wir dann entscheiden, ob wir Hausaufgaben machen und welche Formen der Hausaufgaben wir machen. Ich fand es total spannend, dass dadurch, dass die sehr lange da natürlich dran waren, oder was heißt sehr lange, also ich würde jetzt sagen 6 oder 8 Stunden, sie sehr aufmerksam zugehört haben bei einer Schülerin, die dagegen argumentiert hat, ist auch spannend, die gesagt hat, eigentlich brauchen wir Hausaufgaben, aber es hat sich schon abgezeichnet, dass sie gerade natürlich im Hinblick auf die die Frage danach ausgewählt werden müssen, wie sinnvoll das ist. Und das habe ich euch ja ganz am Anfang schon gesagt, meinen Schülern und Schülerinnen eben noch nicht, dass das eigentlich auch meine Zielsetzung ist. Ja, ich brauche keine Hausaufgaben, damit sie etwas tun, von dem sie ja nicht wissen, ob es richtig ist, sondern jetzt ist sozusagen das Fundament gelegt für eine tatsächliche Texterörterung beziehungsweise auch ein bisschen Textanalyse, weil ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler ganz so in dem Sinn, wie der Lehrer das Lernen aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler betrachten soll, auch bei Hattie, weil die Schülerinnen und Schüler jetzt die Texte aus Sicht der Konstruktion derselben betrachten können, weil sie das ja selber schon gemacht haben. Das heißt, all das ist jetzt sozusagen das Fundament dafür, dass sie dann mit den Texten arbeiten. Und dieses Text erarbeiten, das wird sozusagen mehr oder weniger analog gehen. Ich habe da jetzt noch andere Dinge, die würden vielleicht jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, wie sie sich den Texten nähern können. Ich möchte einen Text zusammen machen und dann individualisieren, damit sie auch nach Themengebieten kommen können und nehmen, was relevant ist. Und der nächste oder die nächsten Schritte wären dann eben diese Feedback-Schleifen auch wieder sichtbar zu machen. Und in dem Fall werde ich ganz sicher auch wieder die Fiete.ai KI dafür nehmen, die ja zulässt, dass man selber als Lehrperson auch auf der Grundlage von Texten, die man da einspeisen kann, Kategorien eingibt. Und diese Kategorien bilden dann sozusagen die Teile einer sehr individuellen Rückmeldung für die Schülerinnen und Schüler, je nachdem, was sie reingegeben haben. Und in einem zweiten Verlauf wird das ja dann tatsächlich auch sichtbar gemacht. Also wirklich dieser Lernprozess, ne? Ganz konkret, also am Anfang habe ich meine Einleitung zwar ganz okay gemacht, aber vielleicht sollte ich irgendwie noch ein bisschen umfangreicher ins Thema einführen und so weiter. Genau, und das ist jetzt der Punkt, wo ich gerade bin. Ich hatte das Gefühl, dass ich das zwar auch schon vorher gemacht habe, in den Jahren davor, gerade in der Kursstufe war es für mich immer wichtig, dass das Lernen sozusagen in einer Form von Selbststeuerung dann auch funktionieren kann. Und das muss man ja dann erstmal anleiten, hört sich komisch an, aber eine Anleitung hin zur Autonomie ist ja wichtig, da jetzt gerade Lernen individuell ja auch nur dann geschehen kann, wenn derjenige schon in der Position ist, sein eigenes Lernen zu reflektieren. Ja, und das ist jetzt sozusagen nochmal mehr, wie ich das jetzt gerade versucht habe zu beschreiben und hoffentlich auch geschafft habe, gebt mir gerne eine Rückmeldung, eine Form von Scaffolding eigentlich. Und also, ne, also sozusagen eine langsame Progression innerhalb des Themas bei gleichzeitigem konstruktiven Feedback und natürlich der Sichtbarkeit dessen, was gemacht wird. Das ist was, da will ich total noch drauf achten. Was ich noch nicht gemacht habe, ist das Warum ins Zentrum des Lernens. Das predige ja ich ja immer. In dem Fall hat sich das Warum natürlich ergeben durch die authentische Situation. Wenn ihr mich überzeugen könnt, dann gibt es keine Hausaufgaben mehr. Oder die, sag mal, semi-authentische. Ja, aber die mussten mir natürlich vertrauen, dass, wenn die mich jetzt überzeugen, dass ich dann auch überzeugt bin oder ich sie auch überzeugen kann. Aber das eigentliche Warum dieser Vorgehensweise, nämlich die Anbahnung des Verständnisses dafür, was ein Autor, der einen Text schreibt, eben nicht zum Thema Hausaufgaben, sondern zum Thema, ich weiß es jetzt nicht, nachhaltiges Wirtschaften oder was auch immer wir an Kolumnen dann sehen, das ist ja das eigentliche, warum wir das eigentlich gemacht haben. Und das werde ich in dem Fall, und ich hoffe, ihr versteht auch warum, natürlich ans Ende dieser Session jetzt setzen. Ne? Im Sinne von, das habt ihr alles gemacht, ihr versteht auch, warum wir es überarbeitet haben, wir haben das sichtbar gemacht auf diese Art und Weise, ihr habt das überarbeitet, aber ihr wart jetzt übrigens gerade auch in der Position von Autorinnen und Autoren und das ist eben wichtig, um zu verstehen, wie Texte konstruiert sind. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, als ich die Folge angefangen habe, lässt sich das 1:1 übertragen, glaube ich, nicht. Ja? Aber ich kann trotzdem mir vorstellen, dass gerade in der Geisteswissenschaft, in Sprachen, in unterschiedlichen Feldern eine Vorgehensweise, die es zulässt, dass man gleichzeitig individuell arbeitet, ja, weil ja eben die Schülerinnen und Schüler nicht immer die ganze Zeit dasselbe gemacht haben, aber eben dieses Lernen auch sichtbar gemacht wird und ganz stark auf Feedback und Überarbeitung beruht, dass das jedenfalls auch in anderen Fächern möglich ist. Ich habe es euch schon mal gesagt, wie das dann weitergeht, das werden wir sehen, die Wirksamkeit auch. Aber ich hatte schon viele Schülerinnen und Schüler, mit denen ich zumindest gesprochen habe, und Feedback wird es natürlich auch noch geben, die gesagt haben, dass sie geradezu gemerkt haben, wie sie sich, ich sage jetzt mal, professionalisiert haben. Und das ist ja genau das, was man eigentlich beim Lernen machen möchte. So, und jetzt bin ich total gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr die Folge gut findet, dann teilt sie gerne. Und ich freue mich auf eure Rückmeldungen auf den verschiedensten Kanälen, auf denen ich bin. Wisst ja Bescheid. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende. Und ja, freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen und diskutieren auf der Frankfurter Buchmesse vielleicht. Da bin ich mit einigen Terminen da. Würde mich sehr freuen. Macht es gut. Bis ganz bald, euer Netzlehrer Bob Blume.